Percy Thwaite war bereits aus Hendon zurück. Als Flick eintrat, goss er sich gerade einen Tee auf. »Na, wie war dein Air Force-Mädchen?« fragte sie. »Lady Denise Bovary, bitte.« »Sie ist schon auf dem Weg ins Mädchenpensionat«, erwiderte Percy. »Prima, dann haben wir jetzt schon vier. Aber von Fernmeldezentralen hat sie vermutlich keine Ahnung.« »Nicht die geringste, auch von Sprengstoffen nicht. Tee?« »Ja, bitte.« Er reichte ihr eine Tasse und nahm hinter seinem billigen alten Schreibtisch Platz. »Wo ist Chancellor?« »Unterwegs. Er sucht einen Staatsanwalt, damit er Ruby Rowland heute Abend aus dem Gefängnis holen kann.« Thwaite sah sie fragend an. »Mögen Sie ihn?« »Jedenfalls ist er mir jetzt sympathischer als am Anfang.« »Mir auch.« »Und Ruby Rowland, was ist das für eine?« »Sie hat einer Mitgefangenen bei einem Streit um ein Stück Seife den Hals aufgeschlitzt.« »Herr im Himmel!« Percy schüttelte unglaublich den Kopf. »Was für eine teuflische Bande stellen wir da zusammen, Flick?« »Eine gefährliche. Und gefährlich soll sie ja auch sein. Das ist nicht das eigentliche Problem. Was mir viel mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist die Tatsache, dass wir bisher immer noch nicht die Expertinnen gefunden haben, die wir brauchen.« Percy trank seinen Tee aus und begann, sich eine Pfeife zu stopfen. »Ich kenne eine Sprengstoffexpertin, die Französisch spricht«, sagte er. Damit hatte Flick nicht gerechnet. »Das ist ja toll. Warum hast du das nicht schon viel früher erzählt?« »Weil sie alles andere als eine Idealbesetzung ist.« »Was spricht denn gegen sie?« »Sie ist so um die 40. Die SOI setzt Leute dieses Alters normalerweise nicht mehr ein und schon gar nicht als Fallschirmspringer.« Für Flick war Alter allein kein Hinderungsgrund. »Nun, meinst du, sie macht mit?« fragte sie aufgeregt. »Ich kann's mir durchaus vorstellen. Und vor allem, wenn ich sie darum bitte.« »Wie ist sie Sprengstoffexpertin geworden?« Percy wirkte plötzlich verlegen. »Sie ist eine Geldschrankknackerin. Wir kennen uns seit vielen Jahren noch, aus den Zeiten, als ich im East End politisch aktiv war.« Er sah auf seine Uhr. »Es ist gerade 6, um diese Zeit ist sie immer in der Private Bar der dreckigen Ente zu finden.« »Na, dann bring endlich deine Pfeife zum Qualm und fahr mit mir dorthin.« Die dreckige Ente war der Spitzname einer Kneipe, die eigentlich zum Weißen Schwan hieß. Die Private Bar war nicht privat, sondern hieß nur so, um sie von der benachbarten Public Bar zu unterscheiden, wo der Boden mit Sägespänen bedeckt war und das Glas Bier einen Penny weniger kostete. Geraldine Knight saß auf einem Barhocker am anderen Ende der Theke und gebärdete sich, als gehöre ihr das Etablissement. Sie hatte leuchtend blonde Haare und trug eine fachkundig aufgelegte, dicke Schicht Make-up. Die scheinbare Festigkeit ihrer pummeligen Figur verdankte sie zweifellos einem Korsett.
»Percy Thwaite! Ha, so wahr ich hier sitze und atme!« rief die Frau aus.
Sie klang wie eine Cockney, die ein paar Lektionen in korrekter englischer Aussprache erhalten hatte.
»Was treibt dich hierher in die Elendsviertel?«
Sie freute sich sichtlich über sein Erscheinen.
»Hallo, Jelly. Darf ich dir meine Freundin Flick vorstellen?« »Nett, dich kennenzulernen, wirklich«, sagte Geraldine und schüttelte Flick die Hand.
»Jelly?« wiederholte Flick unsicher.
»Kein Mensch weiß, wie ich zu diesem Spitznamen gekommen bin.«
»Ich kann's mir denken«, sagte Flick. »Jelly Knight. Gel Ignite. Dynamit Jelly.« Jelly ging auf die Bemerkung nicht ein.
»Bitte einen Gin, Percy, und du zahlst.«
Flick sprach sie auf Französisch an. »Lebst du in diesem Stadtteil von London?« »Seit meinem 10. Lebensjahr«, antwortete sie auf Französisch mit nordamerikanischem Akzent. »Geboren bin ich in Quebec.« »Weniger gut«, dachte Flick. »Jelly würde demnach als Französin kanadischer Herkunft auftreten müssen, verdammt.« »Aber du betrachtest dich als Britin?«
»Engländerin, nicht Britin«,
korrigierte Jelly mit schelmischer Empörung und wechselte dann wieder zur englischen Sprache über. »Ich bin Anglikanerin, wähle die Tories und mag weder Ausländer, Heiden noch Republikaner.«
»Du solltest eigentlich in Yorkshire leben, Jelly«, sagte Percy.
»Irgendwo auf einer Farm in den Bergen, wo seit den Zeiten der Wikinger kein Ausländer mehr gesichtet wurde.« Flick unterbrach ihn ungeduldig. »Freut mich, dass du so patriotisch bist, Jelly.« »Und wieso interessiert dich das, wenn ich fragen darf?« »Du könntest da etwas tun für dein Vaterland.«
Ich habe Flick von deinen Erfahrungen erzählt, Jelly, warf Percy ein. Geraldine Knights betrachtete ihre knallrot lackierten Fingernägel. Diskretion, Percy, wenn ich bitten darf. Du weißt wahrscheinlich, sagte Flick, dass es auf diesem Gebiet eine Reihe faszinierender neuer Entwicklungen gibt. Die Plastiksprengstoffe zum Beispiel. Ich bemühe mich, auf dem Laufenden zu bleiben, erwiderte Jelly mit affektierter Bescheidenheit. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich und sie sah Flick pfiffig an. Die Sache hat was mit dem Krieg zu tun, nicht wahr? Ja. Dann könnt ihr mit mir rechnen. Für England tue ich alles. Du wirst für ein paar Tage verreisen müssen. Kein Problem. Und vielleicht nicht mehr zurückkehren. Was soll denn das heißen zum Teufel? Es handelt sich um eine äußerst gefährliche Angelegenheit, sagte Flick ruhig. Jelly erschrak. Oh. Ihr wollt, dass ich was in die Luft jage? Flick nickte wortlos. Jelly wurde blass unter ihrem Make-up. Ach du meine Güte. Ihr wollt mich nach Frankreich schicken, oder? Hinter die feindlichen Linien. Ach, lieber Gott, für so etwas bin ich nun wirklich schon viel zu alt. Jelly, sagte Thwaite. Ich habe dich noch nie um etwas gebeten, aber ich bitte dich jetzt. Die Aufgabe, um die es hier geht, ist von entscheidender Bedeutung für den Kriegsverlauf.
Ach komm, trag nicht so dick auf, Percy, antwortete Jelly.
Er schüttelte den Kopf. Nein, ich übertreibe nicht. Ob wir den Krieg gewinnen oder verlieren, kann von dir abhängen. Sie starrte ihn wortlos an. Ihr Gesicht verzog sich und spiegelte den Konflikt wider, der in ihr tobte. Und du bist der einzige Mensch in diesem Land, der diese Sache in die Hand nehmen kann, fügte Thwaite hinzu. Du bist eine Frau, die mit Sprengstoff umgehen kann, und du sprichst Französisch. Was meinst du, wie viele von deiner Sorte es hierzulande noch gibt? Ich sag's dir, keine einzige.
Verdammte Kacke, Purse!
Jelly verstummte und Flick hielt den Atem an. Nach einer langen, langen Pause sagte Jelly, okay, du Schweinehund, ich mach mit. Flick war so begeistert, dass sie Jelly spontan einen Kuss verpasste. Gott segne dich, Jelly, sagte Percy. Wann geht's los? Fragte Jelly. Sofort, sagte Thwaite. Sobald du deinen Gin ausgetrunken hast, bringe ich dich nach Hause und du packst deinen Koffer. Danach fahre ich dich in unser Ausbildungszentrum. Als Flick in ihre Dachstube kam, wartete dort ihr Bruder Mark auf sie. Sie umarmte und küsste ihn.
Was für eine nette Überraschung!
Ich habe heute Abend frei und dachte, ich könnte dich vielleicht auf einen Drink einladen, sagte Mark. Flick war müde und am liebsten hätte sie Marks Einladung rundweg abgelehnt, aber dann fiel ihr ein, dass sie am Freitag wieder nach Frankreich fliegen und ihren Bruder möglicherweise nie wiedersehen würde. Daher sagte sie, wie wär's mit dem West End?
Gehen wir in einen Nachtclub.
Einverstanden. Sie verließen das Haus und schlenderten Arm in Arm die Straße entlang. Ich habe heute Morgen Mutter besucht, sagte Flick.
Wie geht's ihr?
Gut. Aber was dich und Steve betrifft, hat sie ihre Meinung leider immer noch nicht geändert. Dann seufzte sie, weil ihr das ungelöste Problem wieder einfiel. Du kennst nicht zufällig eine Fernmeldetechnikerin, die Französisch spricht, oder? Mark blieb stehen.
Doch,
sagte er.
Doch. Sowas in der Art.
Mademoiselle Lemar litt Höllenqualen. Steif saß sie auf dem harten Stuhl mit der geraden Lehne vor dem kleinen Tisch. Ihre Gesichtszüge waren vor lauter Selbstbeherrschung zur Maske erstarrt. Sie wagte es nicht, sich zu bewegen. Frank wusste, dass Mademoiselle Lemar nicht nur körperlich litt. Schlimmer noch als ihre zum Bersten gefüllte Blase war die entsetzliche Vorstellung, sich in einem Raum voller höflicher, gut angezogener Menschen zu besudeln. Ein junger Unteroffizier schlug neben Frank die Hacken zusammen und sagte, »Melde gehorsamst, Herr Major, Sturmbahnführer Weber bittet Sie, in sein Büro zu kommen.« Willi Webers Büro war ein großer Raum auf der Vorderseite des Schlosses, dessen drei hohe Fenster auf den Platz hinaussahen. Dort waren einige Soldaten damit beschäftigt, drei stämmige Holzpfähle in regelmäßigen Abständen nebeneinander aufzurichten. Frank runzelte die Stirn. »Ein Erschießungskommando?« fragte er. »Jawohl«, antwortete Weber. »Für die drei überlebenden Terroristen des Feuergefechts vom vergangenen Sonntag. Wir werden sie öffentlich erschießen. Aber ich habe sie nicht holen lassen, um mit Ihnen über die Delinquenten zu diskutieren. Meine Vorgesetzten in Paris haben sich gerade nach den Fortschritten erkundigt, die wir gemacht haben. Und was haben Sie ihnen gesagt, Willi? Dass Sie 48 Stunden nach Beginn der Untersuchung eine alte Frau verhaftet haben, die in Ihrem Haus alliierten Spionen Unterschlupf gewährt haben soll oder auch nicht, und dass sie uns bisher nichts gesagt hat. Weber schlug theatralisch auf die Schreibtischplatte. Warum foltern Sie diese alte Schachtel nicht? Ich foltere sie durchaus. Indem Sie sie nicht aufs Klo gehen lassen? Was ist denn das für eine Folter? Die in diesem Fall zweifellos effektivste, denke ich. Tja, Sie halten sich mal wieder für obergescheit, was? Sie waren schon immer ein arroganter Hund. Aber jetzt, Herr Major, leben wir in einem neuen Deutschland. Da gilt es nicht mehr als selbstverständlich, dass einer ein besseres Urteilsvermögen besitzt, bloß weil er der Sohn von einem Professor ist. Das törichte Geschwätz ging Frank auf die Nerven. »Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf über unser Fräulein Limmer«, sagte er. »Sie wird in Kürze reden.« Er kehrte ins Hauptbüro zurück. Die Unterredung mit Weber hatte Frank ungeduldig gemacht. Er beschloss, den Lauf der Dinge zu beschleunigen. »Ihre Qualen, Mademoiselle, sind gleich vorbei«, sagte er. »Erleichterung naht. In wenigen Augenblicken werden Sie mir alle meine Fragen beantworten, und dann wird es Ihnen wieder besser gehen.« Er zog den Handschellenschlüssel aus der Tasche. »Hesse, halten Sie sie am Handgelenk fest.« Er bückte sich und löste die Handschelle, die Mademoiselle Lemas Knöchel mit dem Tischbein verbunden hatte. »Komm mit, Stephanie«, sagte er dann. »Wir gehen jetzt zur Damentoilette.« Stephanie ging voran. Dieter Frank und Hans Hesse hielten die Gefangene im Griff, die sich vornüber gebeugt und mit zusammengebissenen Lippen voranschleppte. Am Ende des Flurs blieben sie vor einer Tür mit der Aufschrift »Damen« stehen. »Mach die Tür auf«, sagte Frank zu Stephanie. Sie tat es. Es war ein sauberer, weißgekachelter Raum mit einem Waschbecken, einem Handtuch über einer Stange und einer Reihe von Kabinen. »So«, sagte Frank, »jetzt geht's uns gleich wieder viel besser.« »Bitte«, flüsterte Mademoiselle Limmer, »lassen Sie mich gehen.« »Wo treffen Sie die britischen Agenten?« Mademoiselle Limmer fing an zu weinen. »Wo treffen Sie diese Leute?« wiederholte Frank in sanftem Ton. »In der Kathedrale«, schluchzte sie. »In der Krypta.« Mit einem tiefen, erleichterten Seufzer bekundete Dieter Frank seine Zufriedenheit. »Und wann treffen Sie sie dort?«
»Nachmittags um 3. Ich gehe jeden Tag hin.«
»Und wie erkennen Sie einander?«
»Ich trage verschiedenfarbige Schuhe. Einen braunen und einen schwarzen. Darf ich jetzt...«
»Eine Frage noch. Wie lautet die Parole?«
»Beten Sie für mich.«
Sie versuchte vorwärts zu gehen, doch Frank und Hesse hielten sie fest. »Beten Sie für mich«, wiederholte Frank. »Das sagen Sie oder der Agent?«
»Der Agent. Oh, bitte.«
»Und Ihre Antwort?«
»Ich bete für den Frieden. Das ist meine Antwort.«
»Danke«, sagte Frank und gab sie frei. Mademoiselle Lemar rannte in eine Toilettenkabine. Stephanie folgte ihr auf ein Nicken Franks und schloss die Tür hinter sich. Dieter Frank konnte seine Befriedigung nicht verhehlen. »Sehen Sie, Hesse, wir machen Fortschritte. Wenn die beiden wieder rauskommen, sperren Sie die Gefangene in eine Zelle und überstellen Sie sie der Gestapo. Die wird dafür sorgen, dass Mademoiselle in irgendeinem KZ verschwindet.« Willi Weber kam vorbei. »Wie steht's, Herr Major? Hat die Gefangene ausgepackt?« »Ja, das hat sie. Sie können Ihren Vorgesetzten mitteilen, dass sie uns verraten hat, wo sie sich mit den feindlichen Agenten trifft und welche Parolen sie benutzen. Wir werden also künftige Spione und Saboteure gleich bei ihrem Eintreffen abfangen können.« Trotz seiner Abneigung gegen Frank war Weber neugierig. »Und wo finden diese Treffen statt?« »In der Krypta der Kathedrale, jeweils nachmittags um 3.« »Ich werde Paris darüber in Kenntnis setzen.« Weber entfernte sich, und Frank wandte sich wieder der Planung seiner nächsten Schritte zu. Das Haus in der Rue du Bois war ein sicheres Haus. Kein einziges Mitglied der Boulanger-Gruppe hatte Mademoiselle Lemar jemals gesehen. Agenten, die aus London eingeflogen wurden, wussten nicht, wie sie aussah. Deshalb brauchten sie ja Erkennungszeichen und Parolen. Vielleicht ließ sich jemand auftreiben, der als Mademoiselle Lemar auftreten konnte. Nur wer... Stephanie kam mit der Gefangenen aus der Damentoilette. Sie konnte es. Frank nahm Stephanie am Arm. »Leutnant Hesse wird jetzt die Gefangene übernehmen. Komm, ich lade dich zu einem Glas Champagner ein.«
Er geleitete Stefanie in das Café gegenüber und bestellte eine Flasche Champagner. »Ich danke dir für deine Hilfe«, sagte er. »Ich weiß sie sehr zu schätzen.« »Ich liebe dich«, sagte Stefanie. »Und du liebst mich auch, obwohl du es nie aussprichst.« »Was denkst du dir eigentlich bei solchen Dingen wie heute? Du bist Französin, hast eine Großmutter, deren Rasse wir nicht erwähnen dürfen, und bist, soweit mir bekannt, keine Nationalsozialistin.« Stefanie schüttelte heftig den Kopf. »Ich glaube nicht mehr an Nationalität, Rasse oder Politik«, erklärte sie leidenschaftlich. »Als mich die Gestapo verhaftete, gab es keinen einzigen Franzosen, der mir geholfen hätte. Kein Jude half mir, kein Sozialist, kein Liberaler, kein Kommunist, niemand.« Und es war so kalt in diesem Gefängnis. Ihre Miene veränderte sich. Das verführerische, feine Lächeln, das sonst fast stets auf ihren Lippen lag, verschwand ebenso wie das spöttisch lockende Funkeln in ihren Augen. »Ich habe die Kälte nicht nur auf der Haut, sondern auch in meinem Herzen gespürt, in meinen Eingeweiden, meinen Knochen. Ich hatte das Gefühl, dass mir niemals wieder warm würde.« Sie schwieg und ihr Gesicht sah fahl aus, von Kummer gezeichnet. Nach einer längeren Pause fuhr Stefanie fort. »Ich werde niemals das Feuer in deiner Wohnung vergessen, das Kohlenfeuer. Du hast mich gerettet. Du hast mir zu essen gegeben. Du hast mir Wein zu trinken gegeben. Du hast mir neue Kleider gekauft.« Sie lächelte. Und es war wieder ihr altes Lächeln, das so viel besagte wie: »Du darfst, wenn du dich traust. Und du hast mich vor diesem Feuer geliebt.« Er nahm ihre Hand. Das war nicht schwer. »Du schenkst mir Geborgenheit, in einer Welt, in der es kaum noch Geborgenheit gibt. Deshalb glaube ich inzwischen nur noch an dich.« »Wenn das dein Ernst ist?« »Selbstverständlich ist das mein Ernst.« »Da wäre noch etwas, was du vielleicht für mich tun könntest. Ich tue alles für dich. Ich möchte, dass du Mademoiselle Lemar spielst, dass du dich für sie ausgibst, dass du jeden Nachmittag um 3 in die Krypta der Kathedrale gehst. Zieh dir einen schwarzen und einen braunen Schuh an. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, beten Sie für mich, dann antwortest du, ich bete für den Frieden. Danach bringst du die betreffende Person in das Haus in der Rue du Bois und rufst mich an.« »Klingt ganz einfach.« Draußen auf dem Platz krachte eine Salve Gewehrschüsse. Durch das Fenster des Cafés sah Frank 3 Körper zusammengesackt in den Seilen hängen, mit denen man sie an die Pfosten gefesselt hatte. Er sah mehrere Soldaten in einer Reihe stehen, sie senkten gerade ihre Gewehre. Und er sah eine Gruppe von Menschen, die das Geschehen still und schweigend verfolgten.
Gegen 10 Uhr abends betraten Mark und Flick den Criss-Cross-Club. Sie stiegen die Treppe hinab, die in ein Kellerlokal führte. Der Raum unten war verqualmt und trübe beleuchtet. Auf einer niedrigen Bühne war hinter einer kleinen Tanzfläche eine 5-köpfige Band zu erkennen. »Hallo, Marky«, sagte ein Kellner und legte Mark die Hand auf die Schulter. »Darf ich dir meine Schwester vorstellen, Robbie?«, sagte Mark. »Sie heißt Felicity, wird aber nur Flick genannt.« Der Kellner lächelte Flick freundlich an und sagte, »Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen«, und geleitete die beiden zu einem freien Tisch. Mark sah den Kellner von unten herauf an und fragte, »Wie geht's, Kid?« Robbie schien unwillkürlich zusammenzuzucken und sagte, »Ach, ganz gut, glaube ich.« »Ihr habt euch gestritten, oder?« »Wir streiten uns eigentlich immer«, gab Robbie zurück. »Er weiß dich nicht zu schätzen«, sagte Mark in übertrieben melancholischem Ton und berührte Robbies Hand. »Da hast du wohl recht, weiß Gott. Darf ich euch was zu trinken bringen?« Flick bestellte sich einen Scotch, Mark einen Martini. Eine große Blonde in einem roten Cocktailkleid fegte auf die Bühne. Applaus brandete auf. »Das ist Greta«, sagte Mark. »Tagsüber ist sie Fernmeldetechnikerin.« Greta begann zu singen. »Nobody knows you when you're down and out.« Sie hatte eine kraftvolle Bluesstimme, doch Flick hörte sofort den deutschen Akzent heraus. Die Bandmusik übertönend schrie sie Mark ins Ohr, »Ich dachte, du hättest gesagt, sie wäre Französin.« »Sie spricht Französisch«, korrigierte er sie, »aber sie ist Deutsche.« Flick war bitter enttäuscht. Das klang gar nicht gut. Wahrscheinlich sprach Greta Französisch mit genauso starkem deutschen Akzent.
Dem Publikum gefiel Greta. Bei jeder Nummer klatschten die Leute begeistert. Nur Flick wollte es nicht gelingen, sich zu entspannen und die Show einfach zu genießen. Sie hatte noch immer keine Fernmeldetechnikerin und war obendrein dabei, die zweite Hälfte des Abends sinnlos zu vergeuden. Aber was konnte sie tun? Flicks Gedanken konzentrierten sich wieder auf Greta. Als Französin ging sie garantiert nicht durch. Aber musste sie denn unbedingt eine Französin spielen? Es gab doch auch eine ganze Menge deutscher Frauen in Frankreich. Offiziersfrauen, junge Frauen im Militärdienst, Fahrerinnen, Stenotypistinnen und Funkerinnen. Greta konnte als junge Frau eines Offiziers auftreten, die mit ihrem Ehemann in Paris lebte. Oder besser in Vichy, das war weiter weg. Greta beendete ihren Auftritt mit einem lustigen, anspielungsreichen Blues mit dem Titel Kitchen Man, der voller Zweideutigkeiten steckte. Unter Begeisterungsstürmen verließ sie die Bühne. Mark erhob sich und sagte, wir können in der Garderobe mit ihr sprechen. Flick folgte ihm durch eine Tür neben der Bühne. Sie gingen einen muffigen, betonierten Gang entlang. Schließlich kamen sie an eine Tür, an die man mit Reißzwecken einen rosa Papierstern geheftet hatte. Mark klopfte an und betrat den Raum. Das Mobiliar in dem winzigen Zimmer bestand aus einer Frisierkommode, einem von hellen Schminklampen flankierten Spiegel, einem Hocker und einem Filmplakat, auf dem Greta Garbo in »Die Frau mit den zwei Gesichtern« zu sehen war. Auf einem Ständer in Form eines Kopfes ruhte eine kunstvoll gearbeitete, blonde Perücke. Auf dem Hocker vor dem Spiegel saß, wie Flick zu ihrer totalen Verblüffung erkannte, ein junger Mann mit behaarter Brust. Sie hielt die Luft an. Es war Greta. Das stand außer Frage. Das Gesicht war aufwendig mit Make-up zurechtgemacht. Greller Lippenstift, falsche Wimpern, gezupfte Brauen und eine Puderschicht, die den Schatten eines dunklen Bartes übertönte. »Das hättest du mir ruhig sagen können«, fuhr Flick ihren Bruder an. Mark lachte belustigt auf. »Flick, darf ich dir Gerhard vorstellen?«, sagte er. »Ihn freut es, wenn man ihm nicht auf die Schliche kommt.« Flick ärgerte sich über ihren Bruder. »Das war gemein von dir«, schrie sie ihn an. »Ich dachte, du hättest eine Lösung für mein Problem. Dabei hast du dir bloß einen Scherz mit mir erlaubt.« »Das ist kein Scherz«, erwiderte Mark empört. »Wenn du eine Frau brauchst, nimm Greta.« »Unmöglich«, sagte Flick. Die Vorstellung war geradezu lächerlich. Oder etwa doch nicht? »Mich hat Greta jedenfalls überzeugt«, dachte sie. »Und das könnte ihr auch bei der Gestapo gelingen. Wenn sie verhaftet und ausgezogen wird, kommt die Wahrheit natürlich ans Licht, aber wenn es erst einmal so weit ist, dann ist ohnehin alles verloren.« »Mark, mein Süßer, worüber redet ihr denn bloß?«, fragte Gerhard. Beim Sprechen war sein deutscher Akzent noch auffälliger als beim Singen. »Ich werd's dir erklären«, sagte Flick. »Aber erzähl mir erst einmal von dir. Wie hat es dich nach London verschlagen?« »Na gut, mein Schatz. Wo soll ich denn anfangen?« Gerhard zündete sich eine Zigarette an. »Ich komme aus Hamburg. Vor 12 Jahren. Ich war damals ein 16-jähriger Knabe und machte eine Lehre als Fernmeldetechniker. War das eine wunderschöne Stadt. Mit 18 traf ich dann die große Liebe meines Lebens. Sie hieß Manfred.« Tränen stiegen ihm in die Augen und Mark tätschelte ihm die Hand. Gerhard schniefte in höchst undamenhafter Manier und fuhr dann fort. »Ich hatte schon immer für Frauenkleider geschwärmt, bloß habe ich mich damals noch ziemlich unbeholfen damit angestellt. Ich wusste nicht einmal, wie man einen Eyeliner benutzt. Manfred hat mir das alles beigebracht. Du musst wissen, dass er selber kein Transvestit war.« Ein Hauch von Zärtlichkeit lag über Gerhards Gesicht. »Er war sogar extrem maskulin. Er hat als Schauermann im Hafen gearbeitet. Aber er liebte mich eben in Fummeln.« »Und warum hast du Deutschland verlassen?« »Diese elenden, verdammten Nazis haben Manfred abgeholt, Schätzchen. Wir waren schon 5 Jahre zusammen, als sie eines Nachts bei uns auftauchten und ihn mitnahmen. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Wahrscheinlich ist er längst tot.« Tränen lösten seine Wimperntusche auf und rannen in schwarzen Streifen über seine gepuderten Wangen. »Also bin ich dann nach London gegangen«, fuhr Gerhard fort. »Mein Vater war Engländer, ein Seemann aus Liverpool. Er starb, als ich erst 2 Jahre alt war, deshalb habe ich ihn nie richtig kennengelernt. Aber ich trage seinen Nachnamen, O'Reilly, und hatte von Anfang an beide Staatsbürgerschaften.
Trotzdem hat es mich 1939 meine gesamten Ersparnisse gekostet, einen Pass zu bekommen. Wie sich herausgestellt hat, bin ich gerade noch rechtzeitig abgehauen. Glücklicherweise gibt es für Fernmeldetechniker in jeder Stadt Arbeit. Und so bin ich denn hier gelandet. Bin der gefeierte Star von London, die etwas andere Diva.
Das ist eine traurige Geschichte, sagte Flick. Es tut mir sehr leid.
Ich danke dir, Schätzchen. Aber die Welt ist heutzutage voller trauriger Geschichten, nicht wahr? Warum interessierst du dich ausgerechnet so für meine?
Ich brauche eine Fernmeldetechnikerin.
Wozu denn um alles in der Welt?
Ich kann dir nicht viel darüber erzählen, es ist alles top secret. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass es sich um eine brandgefährliche Sache handelt, die du vielleicht nicht überleben wirst.
Da läuft's mir ja eiskalt den Rücken herunter. Aber du wirst dir sicher denken können, dass ich für so harten Tobak nicht unbedingt geschaffen bin.
Die harten Kämpfertypen habe ich schon. Von dir brauche ich deine technischen Fähigkeiten. Hätte ich damit eine Chance, diesen verfluchten Nazischweinen eins auszuwischen?
Und ob? Der Erfolg unserer Aktion würde dem Hitler-Regime einen schweren Schlag versetzen.
Dann, Schätzchen, bin ich ganz die Deine.
Flick lächelte. Mein Gott, dachte sie, ich hab's geschafft. Vierter Tag. Mittwoch, 31. Mai 1944. Es war mitten in der Nacht und die Straßen im Süden Englands waren alle verstopft. Lange Konvois von Armeelastwagen rumpelten über die Landstraßen und dröhnten auf ihrem Weg zur Küste durch die verdunkelten Dörfer und Städte.
»Mein Gott«, sagte Greta, »das sieht ja wirklich nach einer Invasion aus.«
In einem Mietwagen, einem großen weißen Lincoln Continental, den Flick sehr gerne fuhr, hatten die beiden kurz nach Mitternacht London verlassen. Gretas Garderobe war weniger spektakulär als sonst, ein einfaches schwarzes Kleid und eine brünette Perücke. Sie krochen hinter einem mit Panzern bepackten Tieflader her. Flick erläuterte ihrer Begleiterin, worum es bei dem bevorstehenden Einsatz ging. In dem Chateau befindet sich eine neue automatische Fernmeldezentrale. Sie wurde von den Deutschen zur Bewältigung des gesamten zusätzlichen Telefon- und Fernschreibverkehrs zwischen Berlin und den Besatzungstruppen eingerichtet. Greta war zunächst skeptisch, was den Plan betraf.
»Sag mal, Schätzchen, selbst wenn wir Erfolg haben, was soll denn die Deutschen daran hindern, die Anrufe einfach um das zerstörte Netz herumzulenken?«
»Die schiere Masse. Das französische System besteht weitgehend noch aus manuellen Vermittlungen. Jetzt stell dir vor, die wichtigste automatische Vermittlung fällt aus. Und alle Anrufe müssen über die herkömmliche Handvermittlung laufen, also das berühmte Fräulein vom Amt, was 10-mal so lange dauert. Da kommen 90% der Anrufe einfach nicht durch.«
»Na gut«, Greta dachte nach. »Man müsste die Handvermittlung, die automatische Vermittlung, die Verstärker für die Fernverbindungen, die Telegrafenvermittlungen und deren Verstärker ausschalten. Und die befinden sich wahrscheinlich alle in verschiedenen Räumen.
Es muss doch die eine oder andere Einrichtung geben, die alle Systeme gemeinsam haben«, sagte Flick.
»Ja, die gibt es auch. Den HV.
Was ist das?«
»Der Hauptverteiler. Das sind zwei Gruppen von Buchsen in großen Schaltschränken. Auf der einen Seite kommen die Leitungen von außen rein, auf der anderen führen die Leitungen aus der Zentrale hinaus. Untereinander verbunden sind sie durch Überbrückungskabel.«
»Und wo findet man diesen Hauptverteiler?«
»In einem Zimmer neben dem Kabelraum. Am besten zündet man dort ein Feuerchen an, das heiß genug ist, um das Kupfer in den Kabeln zu schmelzen.«
»Und wie lange würde es dauern, die Kabel zu ersetzen?«
»Zwei Tage.«
»Und das setzt außerdem voraus, dass die Techniker die Schaltpläne haben, auf denen die Kabelverbindungen eingetragen sind. Normalerweise liegen sie in einem Schrank im gleichen Raum. Wenn es uns gelingt, die auch zu verbrennen, dauert die Reparatur Wochen.«
»Das klingt gut«, sagte Flick.
»Aber jetzt hör mir mal gut zu. Wenn ich morgen früh den anderen unsere Mission erkläre, werde ich ihnen etwas völlig anderes erzählen, eine Art Legende.«
»Warum?«
»Damit unser Einsatz auch dann nicht gefährdet wird, wenn sie eine von uns schnappen und verhören. Du bist die Einzige, die weiß, worum es wirklich geht. Also behalt die Geschichte von jetzt an für dich.«
»Keine Angst. Wir Homos sind daran gewöhnt, Geheimnisse für uns zu behalten.«
Das Mädchenpensionat war auf dem Gelände eines der stattlichsten Landsitze Englands untergebracht.
Beaulieu, auf Englisch Beauly ausgesprochen, war ein weitläufiges Anwesen im New Forest unweit der Südküste. Das Herrenhaus, genannt Palace House, war der Wohnsitz von Lord Montagu. In den umliegenden Wäldern verbargen sich mehrere große Landhäuser. 12 dieser Häuser waren von der SOI requiriert worden und dienten nun als Ausbildungsstätten für angehende Agenten. Flick und Greta trafen gegen 3 Uhr morgens ein. Flick steuerte den Wagen über einen Feldweg und einen Weiderost, bevor sie vor einem großen Gebäude anhielt. Es herrschte absolute Stille. Flick wusste, dass die anderen Mitglieder des Teams bereits da waren, doch die schliefen sicher noch. Flick kannte sich im Haus aus und fand im Dachgeschoss 2 freie Zimmer. Auch Greta war heilfroh, endlich ins Bett zu kommen. Um 6 Uhr stand Flick auf. Von ihrem Fenster aus konnte sie das Gestade des Solent erkennen, jener Meeresenge, die die Isle of Wight vom Festland trennt. Flick setzte Wasser auf, damit Greta sich rasieren konnte, und brachte es ihr aufs Zimmer. Dann weckte sie die anderen. Percy Thwaite und Paul Chancellor kamen als Erste in die große Küche auf der Rückseite des Hauses. Um 6:30 erschien ein Armeekoch und kurze Zeit später saßen sie alle 3 an dem großen Tisch und aßen Spiegeleier mit dicken Speckstreifen. Für Geheimagenten waren die Lebensmittel nicht rationiert. Sie mussten schließlich Reserven aufbauen. An ihren Einsatzorten bekamen sie mitunter tagelang nichts Anständiges zu essen. Die Frauen kamen nacheinander die Treppe herunter. Flick war erstaunt über Maud Valentine, die sie jetzt zum ersten Mal sah. Weder Paul noch Percy hatten ihr gesagt, wie hübsch das Mädchen war. Sie setzte sich neben Paul Chancellor und sagte in suggestivem Ton,
»Gut geschlafen, Major?«
Der Anblick von Ruby Rowlands dunklem Piratengesicht erleichterte Flick. Wäre Ruby in der Nacht auf Nimmerwiedersehen verschwunden, hätte es sie auch nicht überrascht. Jelly Knight sah man um diese frühe Tageszeit ihr Alter an. Sie setzte sich neben Thwaite und lächelte ihm freundlich zu.
»Ich nehme an, du hast geschlafen wie ein Murmeltier«, sagte sie.
»Das kommt von meinem reinen Gewissen«, erwiderte er. Jelly lachte.
»Gewissen? Du hast doch gar keins.«
Als Greta in die Küche kam, hielt Flick unwillkürlich den Atem an. Sie trug ein hübsches Baumwollkleid mit einem kleinen falschen Busen. Eine rosa Strickjacke ließ ihre Schultern runder erscheinen und ein Chiffontuch verhüllte den maskulinen Hals. Sie trug eine Perücke mit kurzem dunklem Haar. Flick stellte sie den anderen vor und beobachtete deren Reaktionen. Es war der erste Test für Gretas Verwandlungskünste. Alle Frauen lächelten ihr freundlich zu und keine von ihnen gab in irgendeiner Weise zu erkennen, dass ihr etwas Verdächtiges aufgefallen war. Vor Erleichterung atmete Flick tief durch. Die 2. Frau außer Maud, die Flick bisher nicht gesehen hatte, war Lady Denise Bovary. Percy Thwaite hatte sie in Händen für das Team angeworben. Sie erwies sich als ein unauffälliges Mädchen mit vielen dunklen Haaren, das von Anfang an einen etwas bockigen Eindruck machte. Obwohl sie die Tochter eines Lords war, ging ihr das lockere Selbstbewusstsein, das für andere Mädchen aus der Oberschicht so typisch war, gänzlich ab. »Das also ist meine Truppe«, dachte Flick. »Eine Kokotte, eine Mörderin, eine Geldschrankknackerin, eine Pseudofrau und eine linkische Aristokratin. Irgendjemand fehlt.« Ja, richtig. Diana war nicht erschienen. Und es war inzwischen 7:30. »Hast du Diana gesagt, dass 6 Uhr wecken ist?« fragte Flick Percy Thwaite. »Ich habe es allen gesagt.« Flick stand auf. »Ich sehe besser mal nach. Zimmer 10, oder?« Sie ging hinauf und klopfte an Dianas Tür. Als niemand antwortete, trat sie ein. Das Zimmer sah aus wie nach einem Bombentreffer. Ein offener Koffer auf dem zerwühlten Bett, Kissen auf dem Boden, Schlüpfe auf der Frisierkommode. »Sie ist verschwunden«, sagte Flick zu den anderen. »Wir fangen ohne sie an.« Sie hatte sich an der Schmalseite des Tisches aufgebaut. »Vor uns liegen 2 Ausbildungstage. Am Freitagabend springen wir dann über Frankreich ab. Unser Auftrag besteht darin, einen Eisenbahntunnel in der Nähe des Dorfes Marl unweit von Rhin in die Luft zu sprengen.« Flick warf einen Seitenblick auf Greta, die ja wusste, dass die Geschichte frei erfunden war. Greta schmierte gerade Butter auf eine Scheibe Toastbrot, sagte kein Wort und vermied es, Flick anzusehen. »Normalerweise dauert die Agentenausbildung 3 Monate«, fuhr Flick fort. »Dieser Tunnel muss aber bis spätestens Montagabend zerstört sein. Wir hoffen, euch binnen 2 Tagen in die wichtigsten Sicherheitsregeln einweisen zu können. Außerdem werdet ihr lernen, wie man ohne Lärm einen Menschen tötet.«
Trotz ihres üppigen Make-ups wirkte Maud auf einmal blass.
»Menschen tötet?« wiederholte sie. »Das kannst du doch von einer Frau nicht im Ernst erwarten, oder?«
Jelly schnaubte empört.
»Es herrscht Krieg, ist dir das eigentlich klar?«
Plötzlich erschien Diana. »Ich habe mich ein bisschen im Wald umgesehen«, sagte sie voller Begeisterung.
»Großartig! Und seht mal her, was der Gärtner mir aus dem Gewächshaus mitgegeben hat!«
Sie holte eine Handvoll reifer Tomaten aus einem Beutel und ließ sie über den Küchentisch kullern.
»Setz dich, Diana«, sagte Flick, »du kommst zu spät für die Instruktionen.«
»Tut mir furchtbar leid, Schätzchen. Habe ich etwa deine schöne Ansprache verpasst?«
»Du bist jetzt beim Militär«, gab Flick wütend zurück. »Wenn man dir sagt, dass du Punkt 7 in der Küche zu sein hast, dann ist das kein Vorschlag, sondern ein Befehl.«
Diana setzte sich und schwieg. Ihre Miene war jedoch rebellisch. »Oh, verdammt«, dachte Flick, »das habe ich nicht optimal hingekriegt.« Krachend flog die Tür auf und ein kleiner, muskulöser Mann von ungefähr 40 Jahren betrat die Küche. Die Winkel auf seinem Uniformhemd wiesen ihn als Sergeant aus.
»Guten Morgen, meine Damen«, sagte er mit lauter Stimme.
»Das ist Sergeant Bill Griffith, einer unserer Ausbilder«, sagte Flick. Sie mochte Bill nicht. Er diente in der Armee, hatte eine unangenehme Vorliebe für Nahkampfübungen und zeigte nie besondere Reue, wenn er dabei jemanden verletzte.
»Wir sind bereit für Sie, Sergeant. Warum fangen Sie nicht gleich an?«
Sie trat zur Seite und lehnte sich an die Wand.
»Ihr Wunsch ist mein Befehl«, sagte er unnötigerweise und stellte sich an ihren Platz an der Schmalseite des Tisches. »Die Landung mit einem Fallschirm«, begann er, »entspricht dem Sprung von einer etwas mehr als 4 Meter hohen Mauer. Die Zimmerdecke hier ist nicht ganz so hoch. Stellen Sie sich einfach vor, Sie sprengen vom 1. Stock aus in den Garten.«
»Ach du heiliger Strohsack«, hörte Flick Jelly vor sich hin murmeln.
»Eins geht auf jeden Fall schief«, fuhr Griffith fort. »Wenn Sie versuchen, auf den Füßen zu landen und gleich stehen zu bleiben, brechen Sie sich die Beine. Die einzig sichere Methode besteht darin, sich fallen zu lassen. Wenn Sie wollen, dass Ihre Klamotten sauber bleiben, gehen Sie jetzt bitte in die Stiefelkammer dort drüben und ziehen sich Overalls an. In 3 Minuten treffen wir uns draußen.«
Während die Frauen sich umzogen, verabschiedete sich Paul Chancellor. »Wir brauchen morgen einen Flug für Testsprünge«, sagte er zu Flick. »Man wird mir natürlich sagen, dass keine einzige Maschine zur Verfügung steht, deshalb fahre ich jetzt zurück nach London und trete in den einen oder anderen Hintern. Heute Abend bin ich wieder hier.« Im Garten standen ein alter Kiefernholztisch, ein hässlicher Mahagonischrank aus viktorianischen Zeiten und eine gut 4 Meter hohe Trittleiter. Jelly bekam es mit der Angst zu tun.
»Ihr habt doch nicht etwa vor, uns von diesem verdammten Schrank runterspringen zu lassen, oder?«, sagte sie zu Flick.
»Erst wenn wir euch gezeigt haben, wie es geht. Du wirst dich wundern, wie leicht es ist.«
Als alle bereit waren, sagte Bill, »zuerst lernen wir aus 0,0 Meter Höhe zu fallen. Es gibt 3 Möglichkeiten, vorwärts, rückwärts oder seitwärts.«
Er führte ihnen alle 3 Möglichkeiten vor. Mühelos ging er zu Boden und federte mit der Gelenkigkeit eines Turners wieder hoch.
»Sie müssen die Beine zusammenhalten«, sagte er und fügte mit neckischem Grinsen hinzu, »so wie es sich für junge Damen gehört.«
Niemand lachte.
»Strecken Sie nicht die Arme aus, um den Sturz abzubremsen, sondern halten Sie sie seitwärts am Körper. Scheren Sie sich nicht drum, wenn's ein bisschen weh tut. Wenn Sie sich den Arm brechen, tut es verdammt viel mehr weh.«
Dass die Jüngeren unter den Frauen keine Probleme mit dieser Übung hatten, entsprach Flicks Erwartungen. Nachdem man ihnen gezeigt hatte, wie es ging, ließen sich Diana, Maud, Ruby und Denise wie Sportlerinnen fallen. Ruby verlor bereits nach dem 1. Versuch die Geduld und stieg die Leiter hinauf.
»Noch nicht«, brüllte Bill Griffith sie an, aber da war es schon zu spät. Sie sprang herunter und legte eine perfekte Landung vor.
Dann entfernte sie sich, setzte sich unter einen Baum und zündete sich eine Zigarette an. Jelly war jedenfalls wild entschlossen, die Aufgabe zu meistern. Sie ließ sich fallen, ächzte, als sie auf den Boden prallte, fluchte beim Aufstehen und probierte es gleich noch einmal. Die schlechteste von allen war zu Flicks Erstaunen Greta.
»Ich kann das nicht«, sagte sie zu Flick. »Ich hab dir doch gesagt, dass ich für solche harten Sachen nicht geeignet bin.«
Es war das erste Mal, dass Greta mehr als ein paar Worte gesprochen hatte. Jelly runzelte die Stirn und murmelte,
»komischer Akzent.« »Ich helfe Ihnen«, sagte Bill zu Greta. »Stellen Sie sich ganz ruhig und entspannt hin.«
Er packte sie an den Schultern und schleuderte sie mit einer schnellen, kraftvollen Bewegung zu Boden. Greta schlug heftig auf, stieß einen Schmerzensschrei aus und fing zu Flicks Entsetzen an zu weinen, nachdem sie sich wieder aufgerappelt hatte.
»Um Gottes Willen, was schicken die uns denn da für Leute?« fragte Griffiths entnervt.
Flick erkannte, dass sie eingreifen musste. Sie nahm Greta an die Hand. »Wir machen ein kleines privates Spezialtraining«, sagte sie, und führte sie ums Haus herum in einen anderen Teil des Gartens.
»Tut mir leid«, sagte Greta, »aber der kleine Kerl ist mir verhasst.«
»Ich weiß.«
»Also, wir machen jetzt die folgende Übung zusammen. In die Knie.« Sie knieten einander gegenüber nieder und fassten sich an den Händen. »Mach einfach das Gleiche wie ich.« Flick lehnte sich langsam zur Seite und Greta bewegte sich wie ihr Spiegelbild. Gemeinsam fielen sie um, noch immer Hand in Hand.
»Na also«, sagte Flick, »das ging doch schon ganz gut, oder?«
»Wieso macht er das nicht genauso?« Flick zuckte mit den Schultern.
»Männer«, sagte sie und grinste.
Im Haus an der Rue du Bois trug Dieter Frank Stephanies Koffer die Treppe hinauf und brachte ihn in Mademoiselle Lemas Schlafzimmer. Sein Blick wanderte vom straff bezogenen Einzelbett über den altmodischen Schubladenschrank aus Walnussholz und den Gebetsstuhl mit dem Rosenkranz auf dem Lesepult. »Leicht wird es dir nicht fallen, die Eigentümerin dieses Hauses zu spielen«, sagte er skeptisch und legte den Koffer aufs Bett. »Ich sage einfach, ich hätte es von meiner altjüngferlichen Tante geerbt und mich bisher noch nicht dazu aufgerafft, es nach meinem Geschmack umzugestalten«, meinte Stephanie. »Wie verhältst du dich, wenn das Telefon klingelt?« Stephanie ließ sich Zeit mit ihrer Antwort. Als sie dann sprach, klang ihre Stimme tiefer als sonst, und ihr Pariser Oberschichtenakzent war dem Tonfall einer gutbürgerlichen Frau aus der Provinz gewichen. »Hallo?« »Jawohl, Sie sprechen mit Mademoiselle Lemar. Wer ist am Apparat, bitte?« »Sehr gut«, sagte Frank. »Ein guter Freund oder Verwandter würde sich durch diese Nummer wahrscheinlich nicht täuschen lassen. Weniger vertraute Anrufer würden dagegen keinen Verdacht schöpfen, zumal die Stimme auf dem Übertragungsweg noch verzerrt wurde.« Sie untersuchten das Haus von oben bis unten. Es hatte 4 weitere Schlafzimmer, die offenbar jederzeit für Gäste bereitstanden. In der Garage neben dem Haus stand ein kleiner Simca 5 aus der Vorkriegszeit. Als Frank den Anlasser betätigte, sprang der Motor sofort an. Stephanie bereitete ein Mittagessen zu. Die Krümel auf dem Esszimmertisch und das schmutzige Geschirr in der Spüle trugen dazu bei, dass das Haus schon bald etwas bewohnter aussah. Frank sah aus dem Fenster und erschrak. Verdammt! Auf dem Trottoir kam eine Frau auf das Haus zu. Sie schob ein Fahrrad mit einem großen Korb über dem Vorderrad neben sich her. »Ja, zum Teufel ist das!« Stephanie starrte auf die näher kommende Besucherin. »Was soll ich tun?« Dieter Frank zögerte einen Augenblick. Der Eindringling war ein einfaches, gesund aussehendes Mädchen in schlammverkrusteten Hosen und einem Arbeitshemd, das unter den Achseln große Schweißflecken aufwies. Sie klingelte nicht an der Tür, sondern schob ihr Fahrrad in den Hof. Frank war außer sich. »Sie kommt durch die Hintertür«, sagte er zu Stephanie. »Sie muss eine Freundin oder Verwandte von der Lemar sein. Du musst irgendetwas improvisieren. Geh zu ihr und begrüße sie. Ich bleibe hier und hör zu.« Sie hörten die Hintertür auf und wieder zugehen, und das Mädchen rief auf Französisch, »Bonjour, ich bin's!« Stephanie ging in die Küche. Frank stellte sich ins Esszimmer hinter die Tür. Als erstes hörte er die überraschte Stimme des Mädchens. »Wer sind Sie denn?« »Ich bin Stephanie, die Nichte von Mademoiselle Lemar.« Die Besucherin versuchte gar nicht erst, ihren Argwohn zu kaschieren. »Ich wusste gar nicht, dass sie eine Nichte hat.« »Sie hat mir ja auch nichts von Ihnen erzählt.« Frank nahm einen freundlich amüsierten Unterton in Stephanies Stimme wahr und merkte, dass sie ihren Charme spielen ließ. »Wollen Sie sich nicht setzen? Was haben Sie denn da in dem Korb?« »Ein paar Vorräte. Ich bin Marie. Ich lebe draußen auf dem Land und kann ab und zu ein paar Lebensmittel extra organisieren. Ich habe was mitgebracht für Mademoiselle.« »Aha«, sagte Stephanie, »und für Ihre Gäste, nicht wahr?« »Sie wissen also Bescheid?« fragte Marie. »Ja, ich bin über Tantchens Doppelleben informiert.« Als Stephanie Tantchen sagte, fiel Frank ein, dass weder er noch Stephanie sich jemals nach dem Vornamen von Mademoiselle Lemar erkundigt hatten. Wenn Marie herausfand, dass Stephanie nicht wusste, wie ihre Tante mit Vornamen hieß, konnten sie ihre Maskerade vergessen. »Wo ist sie denn?« »Sie ist nach Aix gefahren. Erinnern Sie sich an Charles Meton, der früher Dekan an der Kathedrale war? Nein? Vielleicht sind Sie zu jung. Er war der beste Freund von Tantchens Vater, bis er in Ruhestand ging und in die Provence zog. Stephanie improvisiert hervorragend, dachte Frank voll Bewunderung. Sie bleibt kühl bis ans Herz und hat Fantasie. Er hat einen Herzinfarkt erlitten. Sie ist zu ihm gefahren, um ihn zu pflegen, und hat mich gebeten, das Haus zu hüten. »Wo kommen Sie her?«, fragte Marie. »Ich wohne in Paris.« »Hält Ihre Tante Valerie noch mehr heimliche Nichten versteckt?« »Aha«, dachte Dieter Frank, »Mademoiselle heißt Valerie.« »Ich glaube nicht, jedenfalls nicht, dass ich wüsste.« »Sie lügen!« Maries Ton hatte sich schlagartig verändert. »Sie kennen ja nicht einmal Ihren Namen. Sie heißt nicht Valerie, sondern Jeanne.« Dieter Frank betrat die Küche. »Wie schade für Sie, Marie«, sagte er. »Wenn Sie ein bisschen vertrauensseliger oder nicht ganz so neunmal klug gewesen wären, hätten wir Sie laufen lassen können. Aber jetzt stehen Sie unter Arrest.« Er sah so aus, als wolle Marie davonlaufen. Frank hoffte fast, sie würde es tatsächlich tun. Er hätte sie dann erschießen können, und das Problem wäre gelöst gewesen. Aber Marie lief nicht davon. Nach kurzer Zeit ließ sie die Schultern hängen und fing an zu weinen. Ihre Tränen rührten ihn nicht. »Legen Sie sich auf den Boden, Gesicht nach unten, Hände auf den Rücken.« Sie gehorchte. Er steckte seine Pistole weg. »Ich glaube, im Keller habe ich einen Strick gesehen«, sagte er zu Stephanie. »Ich hole ihn.« Sie kehrte mit einem Stück Wäscheleine zurück. Frank fesselte Marie an Händen und Füßen. »Ich muss sie nach Saint-Cécile bringen«, sagte er. »Falls heute noch ein britischer Agent auftauchen sollte, können wir sie hier nicht brauchen.« Er sah auf seine Uhr. Es war gerade 2, so dass er Marie ins Schloss bringen und gegen 3 wieder zurück sein konnte. »Du musst allein in die Krypta gehen«, sagte er zu Stephanie. »Fahr mit dem Kleinwagen hin, der in der Garage steht. Ich werde in der Kathedrale sein, auch wenn du mich nicht siehst.« Frank schleppte das gefesselte Mädchen durch den Hof auf die Straße, öffnete den Kofferraum seines Wagens und legte Marie hinein. Er schlug den Kofferraumdeckel zu und blickte sich um. Niemand war zu sehen, aber in Straßen wie dieser gab es immer Neugierige, die durch ihre Rollläden linsten. Sie hatten sicher auch mitbekommen, wie Mademoiselle Lemar am Tag zuvor abtransportiert worden war. Die Schlüsselfrage für Dieter Frank war, würde die Resistance von Mademoiselle Lemars Verhaftung erfahren?
Zu Flicks Erleichterung hatte ihr Team die morgendlichen Instruktionen ohne weitere Schwierigkeiten hinter sich gebracht. Am Nachmittag standen die härteren Aufgaben auf dem Programm. Für die Ausbildung an der Waffe war Hauptmann Jim Cardwell zuständig. Jim war ein umgänglicher Mann mit einem zerfurchten Gesicht und einem dicken schwarzen Schnurrbart. Als seine Schülerinnen merkten, wie schwer es ist, mit einem automatischen Colt Kaliber 45 aus 6 Schritt Entfernung einen Baum zu treffen, grinste er freundlich. Ruby fühlte sich wohl mit der automatischen Pistole in ihrer Hand und traf die vorgegebenen Ziele. Noch wohler fühlte Ruby sich, als Jim seine Arme um sie legte, um ihr zu zeigen, wie man ein Lee Enfield-Gewehr hält, die sogenannte Canadian Rifle. Er flüsterte ihr etwas ins Ohr, worauf sie ihn mit einem anzüglichen Glanz in ihren schwarzen Augen ansah. Auch Jellys Umgang mit den Waffen war von entspannter Vertrautheit geprägt. Der Star der Lektion war allerdings Diana. Sie traf mit jedem Gewehrschuss ins Schwarze und leerte beide Magazine von je 5 Schuss mit tödlicher Akkuratesse. Als hoffnungsloser Fall erwies sich lediglich Greta, die auch auf diesem Gebiet femininer war als die echten Frauen. Sie hielt sich die Ohren zu, fuhr bei jedem Knall nervös in die Höhe und schloss entsetzt die Augen, wenn sie den Abzug bediente. »Ich bin einfach für dieses Gewerbe nicht geschaffen«, sagte sie verzweifelt. »Was hast du denn hier zu suchen, verflucht nochmal?« fragte Jelly. »Greta ist Technikerin«, fuhr Flick schnell dazwischen. »Sie wird dir sagen, wo du die Sprengladungen anbringen musst.« »Wozu brauchen wir eine deutsche Technikerin?« »Ich bin Engländerin. Mein Vater stammt aus Liverpool.« Jelly räusperte sich verächtlich. »Wenn das Liverpool ist, was du da sprichst, dann bin ich die Herzogin von Devonshire.« »Spart euch eure Aggressionen für die nächste Lektion auf«, rügte sie Flick. »Wir kommen jetzt bald zum Nahkampftraining.« Sie begaben sich wieder in den Garten, wo Bill Griffiths schon auf sie wartete.
Eine seiner liebsten Selbstverteidigungslektionen bestand darin, dass er dem Übenden eine Waffe in die Hand drückte und sagte, »Los, greif mich an!« Und dann demonstrierte er, wie ein Unbewaffneter die Attacke eines Bewaffneten abwehren konnte. Er hatte ein ganzes Waffenarsenal mitgebracht und auf dem alten Kiefernholztisch ausgebreitet. Ein heimtückisch aussehendes Messer, von dem er behauptete, es gehöre zur Ausrüstung der SS, eine automatische Pistole vom Typ Walter P38, die Flick bei deutschen Offizieren gesehen hatte, den Schlagstock eines französischen Polizisten, ein schwarz-gelbes Elektrokabel, das er als Garrott bezeichnete, und eine Bierflasche ohne Hals mit scharfer, gezackter Bruchkante. Er begann. Frage. Wie entkomme ich einem Kerl, der mich mit der Pistole bedroht? Er nahm die Walter auf, entsicherte sie und drückte sie Mord in die Hand, die umgehend auf ihn zielte. Früher oder später wird der Kerl, der sie gefangen genommen hat, von ihnen verlangen, dass sie in irgendeine Richtung gehen. Er drehte sich um und streckte die Hände in die Höhe. Es besteht eine gute Chance, dass er unmittelbar hinter ihnen geht und ihnen die Pistole in den Rücken drückt. Er ging los und beschrieb von Mord gefolgt einen weiten Kreis. Also Mord, drücken Sie ab, sobald Sie den Eindruck haben, dass ich fliehen will. Er beschleunigte seinen Schritt und zwang dadurch auch Mord, etwas schneller zu gehen. In diesem Augenblick machte er einen Ausfallschritt rückwärts und leicht zur Seite, presste Mords Handgelenk unter seinen Arm und hieb ihr mit einem harten, senkrecht nach unten geführten Handkantenschlag die Waffe aus der Hand. Mord schrie auf. »Jetzt kommt der Punkt, wo Sie einen entscheidenden Fehler begehen können«, sagte er, während Mord sich ihr Handgelenk rieb. »Laufen Sie jetzt unter keinen Umständen davon, denn wenn Sie das tun, hebt Ihr Krautbulle einfach seine Knarre wieder auf und knallt sie von hinten ab. Sie machen stattdessen Folgendes.« Er hob die Pistole auf, richtete sie auf Mord und drückte ab. Es krachte. Mord schrie auf und Greta mit ihr.
»Sind natürlich nur Platzpatronen drin«, sagte Griffith.
»Wir werden gleich all diese Techniken miteinander ausprobieren«, fuhr er fort, nahm das Elektrokabel und sagte zu Greta, »Hier, legen Sie mir das um den Hals. Wenn ich los sage, ziehen Sie es so fest an, wie Sie können.« Greta zögerte kurz, dann zog sie mit aller Kraft zu und das Kabel grub sich in Griffiths Stirnacken. Der Ausbilder warf ruckartig beide Beine nach vorn und landete mit dem Rücken voran auf dem Boden. Das Kabel rutschte Greta aus der Hand. »Dummerweise liegen Sie dann auf der Erde und Ihr Feind steht über Ihnen und das ist keine sehr vorteilhafte Position.« Er stand auf. »Wir probieren es gleich noch einmal. Diesmal werde ich allerdings, bevor ich zu Boden gehe, meinen Widersacher am Handgelenk packen.« Sie nahmen die Ausgangsstellung ein und Greta zog die Schlinge wieder zu. Griffith packte sie am Handgelenk, stürzte zu Boden und zog sie mit sich. Als Greta kopfüber auf ihn fiel, zog er ein Bein an und rammte es ihr mit Gewalt in die Magengrube. Greta rollte von ihm herunter, krümmte sich, rang nach Luft und würgte. »Herrgott, Bill, das war ein bisschen zu heftig«, sagte Flick. Bill Griffith wirkte sehr zufrieden.
»Die Gestapo ist noch viel schlimmer als ich«, sagte er.
Flick half Greta wieder auf die Beine. »Tut mir leid«, sagte sie.
»Er ist doch selbst ein altes Nazi-Schwein«, keuchte Greta.
Flick führte sie ins Haus und ließ sie sich in der Küche niedersetzen. Der Koch, der gerade Kartoffeln fürs Mittagessen schälte, bot Greta eine Tasse Tee an, die sie dankbar entgegennahm. Als Flick wieder in den Garten kam, hatte Griffith sich gerade sein nächstes Opfer ausgesucht. Es war Ruby. Er gab ihr den Schlagstock. Ein listiges Funkeln lag in Rubys Augen und Flick dachte, wenn ich Bill wäre, würde ich jetzt höllisch aufpassen. Von früheren Kursen wusste sie, was nun folgen würde. Wenn Ruby mit erhobenem Schlagstock auf ihn einstürmte, würde Bill sie am Arm packen, sich umdrehen und sie über seine Schultern katapultieren. Ruby würde flach auf dem Rücken landen und es würde entsprechend wehtun.
»So, mein Zigeunermädchen, jetzt komm«, sagte Griffith. »Schlag mit dem Knüppel zu, so fest du kannst.«
Ruby hob den Arm und Bill ging auf sie los. Doch dann nahm die Übung einen anderen Verlauf als sonst, denn als er nach ihrem Arm griff, war der nicht da, wo er sein sollte. Der Schlagstock fiel zu Boden. Ruby überraschte Bill mit einer Gegenattacke und stieß ihm ihr Knie in die Weichteile, sodass er vor Schmerzen aufschrie. Sie packte ihn an der Hemdbrust, riss ihn zu sich heran und ließ ihren Kopf gegen seine Nase krachen. Dann trat sie ihm mit ihren robusten schwarzen Schnürschuhen ans Schienbein. Bill Griffith stürzte zu Boden, aus seiner Nase schoss Blut.
»Du Ass!« brüllte er. »Das ist nicht erlaubt!«
»Die Gestapo ist noch viel schlimmer als ich«, sagte Ruby.
Genau eine Minute vor drei parkte Dieter Frank seinen Wagen vor dem Hotel Frankfurt. Unter dem steinernen Blick der Engelstatuen in den Strebepfeilern überquerte er mit schnellen Schritten den kopfsteinbepflasterten Platz vor der Kathedrale. Am Straßenrand stand Mademoiselle Lemar Simka. Stephanie war also bereits da. Durch das große Westportal trat Frank ins kühle Dämmerlicht der Kathedrale. Er sah sich nach Leutnant Hesse um und erspähte ihn auf einem Stuhl in der letzten Reihe. Sie nickten einander kurz zu, wechselten aber kein Wort. Frank sah sich um. Ein Gottesdienst fand gerade nicht statt, aber eine Handvoll Menschen hielt sich dennoch in der Kathedrale auf. Sie beteten oder saßen einfach nur in der geweihten Stille auf den Stühlen und in den Seitenkapellen. In den Gängen liefen ein paar Touristen herum. Dann entdeckte Dieter Frank zu seinem Entsetzen Willi Weber. Was zum Teufel hatte der denn hier zu suchen? Weber war in Zivil gekommen. Er trug seinen grünen Lodenanzug. Begleitet wurde er von einem jüngeren Gestapo-Beamten mit einer Jacke im Karo-Muster. Vor dem Tor zur Krypta blieben sie stehen. Durch den Gang im südlichen Seitenschiff kam ein junger Mann mit einem kleinen Koffer. Frank kniff die Augen zusammen. Die meisten Menschen in der Kirche waren älter. Der Neuankömmling trug einen abgewetzten blauen Anzug in französischem Schnitt, sah aber mit seinen roten Haaren, den blauen Augen und der blassrosa Haut eher aus wie ein Wikinger. Er schritt sehr zielstrebig durch den Gang und hatte dabei weder Augen für die Säulen wie ein Tourist, noch suchte er sich einen Platz wie ein frommer Beter. Franks Herzschlag beschleunigte sich. Ein Agent an seinem ersten Tag. Und das Gepäckstück, das er bei sich trug, enthielt mit Sicherheit ein Kofferfunkgerät, was wiederum bedeutete, dass er auch ein Codebuch mit sich führte. Das war mehr, als Frank zu hoffen gewagt hätte. Jetzt entdeckte auch Weber den Mann, musterte ihn gründlich, drehte sich dann aber rasch wieder um. Der Agent hatte nun das Tor zur Krypta gefunden, ging die Steintreppe hinunter und verschwand. Weber spähte ins südliche Querschiff und nickte jemandem zu. Frank, der seinem Blick folgte, erkannte zwei weitere Gestapo-Leute, die unterhalb der Orgelempore herumlungerten. Frank überlegte, ob ihm noch die Zeit blieb, Weber anzusprechen und ihn dazu zu bewegen, seine Leute fortzuschicken. Aber Weber würde widersprechen, es käme zu einer Auseinandersetzung und dann... Es blieb ohnehin keine Zeit mehr. Schon kam Stephanie die Treppe herauf und der Agent folgte ihr auf dem Fuße. Oben angekommen, erkannte sie Weber und erschrak. Als sie stolperte, fasste der junge Agent sie am Ellbogen und half ihr, das Gleichgewicht wiederherzustellen. In diesem Augenblick trat Weber vor. Er nahm den Agenten am Arm und sagte etwas zu ihm. Franks Hoffnungen auf einen guten Ausgang schwanden, als er sah, dass Weber den Mann verhaften wollte. Frank raffte sich auf und ging mit entschlossenen Schritten auf die kleine Gruppe zu. Es gab nur eine Erklärung für Webers Verhalten. Er wollte absahnen, wollte einen Agenten erwischen und den Ruhm dafür einstreichen. Das war zwar heller Wahnsinn, aber plausibel. Ehe Frank die Gruppe erreicht hatte, riss der Spion sich von Weber los und rannte davon. Webers Begleiter im Karo-Jackett reagierte schnell. Mit großen Schritten setzte er hinter dem fliehenden Agenten her, dann warf er sich nach vorne und umklammerte dessen Knie. Der Spion stolperte, war jedoch stark genug, sich aus dem Griff des Verfolgers zu befreien. Er rannte weiter, den Koffer fest an sich gedrückt. Der Agent lief direkt auf Dieter Frank zu. Aus dem südlichen Querschiff trat das zweite Gestapo-Duo hervor. Der Agent sah die beiden und schien zu ahnen, wer sie waren. Mit einer raschen Wendung nach rechts wollte er ihnen ausweichen, aber es war bereits zu spät. Einer der beiden Männer stellte ihm ein Bein und der Agent stürzte kopfüber auf den Steinboden. Der Koffer segelte davon. Die beiden Gestapo-Beamten warfen sich auf den Agenten und dann kam auch schon Willi Weber angerannt und strahlte vor Zufriedenheit über das ganze Gesicht. Dieter Frank vergaß für einen Moment, wo er war und sagte vernehmlich »Scheiße«. Er griff in sein Jackett, zog seine Walter heraus, entsicherte sie, richtete sie auf die beiden Gestapo-Beamten, die den Agenten festhielten und brüllte auf Französisch »Lassen Sie ihn los oder ich schieße!« »Aber Herr Major«, sagte Weber, »ich...« Frank feuerte einen Schuss in die Luft. Der scharfe Knall wurde von den Mauern vervielfacht und hallte in den Gewölben nach. Webers verräterische Worte wurden übertönt. »Ruhe!« schrie Frank auf Deutsch, und Weber hielt ängstlich den Mund. Frank stieß einem der beiden Gestapo-Männer unsanft die Pistolenmündung an die Nase und schrie, wieder auf Französisch, »Weg, weg von ihm! Lassen Sie ihn frei!« Die beiden Männer erhoben sich mit schreckensbleichen Gesichtern und traten ein paar Schritte zurück. Frank drehte sich nach Stephanie um und rief ihr, sie bei Mademoiselle Lemas Namen nennend, zu: »Jeanne, verschwinde! Hau ab!« Stephanie lief sofort los. Sie schlug einen weiten Bogen um die Gestapo-Beamten und rannte auf das Westportal zu. Unterdessen rappelte sich der Agent wieder auf. »Los, laufen Sie ihr nach! Bleiben Sie bei ihr!« schrie Frank und deutete auf Stephanie. Der Mann packte seinen Koffer und rannte los. Er schwang sich über die Holzlehne des Chorgestühls und sprintete hakenschlagend durchs Mittelschiff. Weber und seine drei Begleiter sahen ihm verstört hinterher. »Auf den Bauch legen!« schrie ihnen Frank zu und entfernte sich, als sie seinem Befehl Folge leisteten im Rückwärtsgang. Noch immer hielt er sie mit der Waffe in Schach. Dann drehte er sich um und rannte in der gleichen Richtung davon wie Stephanie und der Agent. Frank erreichte Leutnant Hesse, der mit unbeweglicher Miene im hinteren Teil der Kirche stand, und raunte ihm atemlos zu: »Reden Sie mit diesen verdammten Idioten! Erklären Sie ihnen, was wir hier vorhaben, und sorgen Sie dafür, dass sie uns nicht folgen!« Er steckte seine Pistole wieder in das Holster und rannte hinaus. Der Motor des Simca heulte auf. Frank schubste den Agenten auf die schmale Rückbank und sprang selber auf den Beifahrersitz. Stephanie trat das Gaspedal durch. Der Kleinwagen jagte in halsbrecherischem Tempo davon. Dieter drehte sich um und spähte durchs Rückfenster. »Niemand hinter uns«, sagte er. »Fahr langsamer.« »Ich bin Helikopter«, sagte der Agent auf Französisch. »Was zum Teufel war denn da in der Kirche los?« »Das ist Bourgeois«, sagte Frank, deutete auf Stephanie und fügte improvisierend hinzu: »Ich bin Charenton.« Aus irgendeinem Grund war ihm der Name des Gefängnisses eingefallen, in dem der Marquis de Sade eingesessen hatte. Bourgeois hatte in den letzten Tagen Verdacht geschöpft, dass der Treffpunkt in der Kathedrale überwacht werden könnte, und bat mich deshalb, sie zu begleiten. Ich gehöre nicht zur Boulanger-Gruppe. Bourgeois ist aus Sicherheitsgründen isoliert.« »Sie waren großartig«, sagte Helikopter begeistert. »Mein Gott, hatte ich die Hosen voll. Ich hätte gleich an meinem ersten Einsatztag alles verpatzt.« Sie erreichten die Rue du Bois. Stephanie fuhr den Wagen in Mademoiselle Lemars Garage. Durch den Hintereingang betraten sie das Haus und ließen sich am Küchentisch nieder. Stephanie holte eine Flasche Scotch aus dem Keller und schenkte jedem einen Drink ein. Frank wollte unbedingt wissen, ob Helikopter tatsächlich ein Funkgerät dabei hatte. »Sie sollten sofort London Bescheid geben«, sagte er. »Wir haben ausgemacht, dass ich um 8 Uhr abends sende und um 11 Uhr empfange.« »Aber wir müssen Ihnen umgehend mitteilen, dass der Treffpunkt in der Kathedrale aufgeflogen ist. Da darf doch kein Mensch mehr hingeschickt werden.« »Oh Gott, ja«, sagte der junge Mann. »Ich werde die Notfrequenz benutzen.« »Sie können Ihr Funkgerät gleich hier in der Küche aufbauen.« Helikopter wuchtete den schweren Koffer auf den Tisch und öffnete ihn. Frank unterdrückte einen Seufzer der Erleichterung. Jetzt kam es darauf an, die Frequenzen herauszubekommen und vor allem den Code. Helikopter stöpselte einen Stecker in die Steckdose. »Ich dachte, es wäre batteriebetrieben«, sagte Frank. »Batterie oder Netzanschluss. Bei diesem Gerät hier müssen Sie bei einem Netzausfall nur diesen Stecker umstecken, dann geht es sofort wieder in Batteriebetrieb.« Helikopter verband das Stromkabel mit dem Gerät, nahm den Antennendraht und bat Stephanie, ihn über einem hohen Schrank zu drapieren. Dieter Frank öffnete eine Schublade, suchte und fand einen Stift und einen Schreibblock, den sich Mademoiselle Lemar vermutlich für Einkaufszettel zurechtgelegt hatte. »Hier«, sagte er und schob Helikopter die Schreibutensilien zu, »das hilft Ihnen vielleicht beim Verschlüsseln Ihrer Nachricht.« »Erst muss ich mir mal überlegen, was ich überhaupt sagen will.« Helikopter kratzte sich am Kopf und schrieb dann auf Englisch: »Ankunft okay, stop. Treffpunkt Krypta unsicher, stop. Erwischt von Gestapo, aber entkommen, Ende.« »Ich denke, das reicht fürs Erste«, sagte er. »Wir sollten einen neuen Treffpunkt benennen, damit die Nächsten, die rüberkommen, wissen, wohin sie sich wenden sollen. Ich schlage das Café de la Gare vor, gleich neben dem Hauptbahnhof.« Helikopter notierte sich den Namen. Dann entnahm er seinem Koffer ein seidenes Taschentuch, das mit einer komplizierten Tabelle bedruckt war. Sie bestand aus paarweise angeordneten Buchstabenreihen. Ebenfalls im Koffer befand sich ein Block mit 10 oder 12 Seiten, die mit jeweils 5 Buchstaben umfassenden Nonsenswörter bedeckt waren. Frank erkannte die Merkmale eines Einblock-Chiffriersystems zum einmaligen Gebrauch. Über die einzelnen Wörter der Botschaft, die er senden wollte, schrieb Helikopter nun die 5 Buchstabengruppen aus seinem Block. Dann wählte er, anhand der geschriebenen Buchstaben, die entsprechenden Kombinationen auf dem Seidentaschentuch aus. Über die ersten 5 Buchstaben des Wortes Ankunft hatte er laut Block BGKRU geschrieben. Der erste Buchstabe, das B, bestimmte, welche Spalte er aus der Tabelle auf dem Taschentuch auszuwählen hatte. Erste Buchstabenkombination in Spalte B war AE. Also musste er das A von Ankunft durch den Buchstaben E ersetzen. Mit den herkömmlichen Methoden ließ sich dieser Code nicht knacken, weil das nächste A ja nicht mehr durch ein E, sondern durch einen anderen Buchstaben ersetzt wurde. Ohne den Block mit den Buchstabengruppen war keine Entzifferung möglich. Nachdem Helikopter seine Nachricht chiffriert hatte, schaltete er das Funkgerät ein und drehte an einem Knopf, der auf Englisch als Crystal Selector bezeichnet war. Frank erkannte beim näheren Hinsehen 3 schwache, mit gelber Wachskreide gezogene Striche auf der Skala. Helikopter hatte seinem Gedächtnis misstraut und deshalb die Sendepositionen markiert. Die Einstellung, die er jetzt benutzte, war wohl für Notfälle reserviert. Die anderen beiden waren für normale Übertragungen bzw. Empfänge vorgesehen. Zum Schluss suchte er die richtige Frequenz und Frank sah, dass auch der Frequenzwähler mit gelben Strichen markiert war. Ehe Helikopter seine Botschaft abschickte, meldete er sich bei seiner Empfangsstation mit der folgenden Nachricht. HLCP DXDX QTC1 QRK Fragezeichen K. Dieter Frank zog die Brauen zusammen und überlegte. Die erste Gruppe musste die Kennung von Helikopter sein. Auf die zweite DXDX konnte er sich keinen Reim machen. Die Zahl am Ende der dritten bedeutete vermutlich so etwas wie »Ich habe eine Nachricht für Sie«. Die Buchstabenkombination QRK mit dem Fragezeichen am Ende hieß wahrscheinlich, dass der Absender wissen wollte, ob die Nachricht klar und deutlich verstanden wurde. K, das wusste Frank, bedeutete Ende. Was blieb, war die rätselhafte Buchstabenreihe DXDX. Er ließ es darauf ankommen. »Vergessen Sie nicht Ihren Sicherheitscode«, sagte er. »Hab ich doch gar nicht«, sagte Helikopter. »Dann lautet er eben DXDX«, folgerte Frank. Er sah Helikopter zu, als dieser seine Nachricht über den Kanal morste, und seine Stimmung hob sich. Er hatte einen Agenten gefangen, der gar nicht wusste, dass er gefangen war. Frank musste es nun irgendwie schaffen, den jungen Mann von seinem Funkgerät und vor allem von den Chivrier-Unterlagen zu trennen. »Ich nehme an, Sie wollen jetzt Kontakt mit der Boulanger-Gruppe aufnehmen«, sagte er. »Richtig. London muss wissen, was davon noch übrig ist.« »Wir bringen Sie zu Monet, das ist der Deckname des Anführers. Ich fahre Sie zu seinem Haus.« »Ist es weit von hier?« fragte Helikopter tatendurstig. »In der Stadtmitte.« Helikopter nahm das Funkgerät auseinander und wollte es wieder in dem Koffer verstauen. »Warum lassen Sie es nicht einfach hier?« fragte Frank. »Wir kommen später zurück und holen es.« »Gute Idee. Gehen wir.« Frank ging voran zur Garage und fuhr den Simca heraus. Dann sagte er, »Warten Sie einen Augenblick, ich muss Bourgeois noch etwas sagen.« Er verschwand wieder im Haus, nahm den Codeblock und das Seitentaschentuch aus dem Zubehörfach. »Wie lange wirst du brauchen, um das alles abzuschreiben?« Stephanie zog ein Gesicht. »All diese chaotischen Buchstaben? Mindestens eine Stunde.« »Mach es so schnell wie möglich und unbedingt fehlerfrei. Ich halte den jungen Mann 1 bis 1,5 Stunden beschäftigt.« Er kehrte wieder zum Wagen zurück und fuhr mit Helikopter in die Stadtmitte. Michel Clairets Zuhause war ein kleines, elegantes Gebäude in der Nähe der Kathedrale. Frank blieb im Wagen sitzen, während Helikopter zum Hauseingang ging. Nach ein paar Minuten kam der Agent zurück und sagte, »Keiner da.« »Versuchen Sie es morgen noch einmal«, sagte Frank. »Aber ich kenne da noch ein Restaurant, das von der Resistance frequentiert wird. Probieren wir es dort mal und schauen, ob ich jemanden kenne.« Es war eine reine Lüge. Er kannte kein solches Restaurant. Frank fuhr zum Bahnhof, stellte den Wagen dort ab und entschied sich spontan für ein x-beliebiges Restaurant. Die beiden nahmen dort Platz, tranken wässriges Bier und kehrten 1 Stunde später wieder in die Rue de Bois zurück. Als sie in die Küche kam, nickte Stephanie Frank unauffällig zu. Offenbar hatte sie Helikopters Unterlagen alle kopiert. »Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie nach einer Nacht im Freien jetzt gerne ein Bad nehmen würden«, sagte Frank zu Helikopter. »Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer, und Bourgeois lässt Ihnen die Wanne ein. Wirklich nett von Ihnen.« Frank quartierte ihn in einem Zimmer im Dachgeschoss ein, dasjenige, das am weitesten vom Bad entfernt lag. Sobald er den Agenten in der Wanne planschen hörte, ging er in dessen Zimmer und durchsuchte seine Kleider. Helikopters Brieftasche enthielt eine Menge Bargeld, eine 500.000 Francs. Die Ausweispapiere wirkten makellos, obwohl es sich um Fälschungen handeln musste. Außerdem fand sich eine Fotografie in der Brieftasche. Dieter Frank starrte sie überrascht an. Sie zeigte Felicity Clairet, Irrtum ausgeschlossen. Das war die Frau, die er auf dem Platz vor der Kirche in Saint-Cécile gesehen hatte. Sie trug einen Badeanzug. Unter dem Stoff zeichneten sich hübsche Brüste, eine schmale Taille und reizvoll gerundete Hüften ab. Und sie schaute mit einem leichten Lächeln auf den Lippen in die Kamera. Dieter Frank steckte das Foto in seine Tasche und verließ das Gästezimmer. Unterm Strich, dachte er, war das ein sehr erfolgreicher Arbeitstag.
Paul Chancellor verpasste das Abendessen um 18 Uhr im Mädchenpensionat. Er setzte sich zu Flick aufs Sofa und fragte mit leiser Stimme, »Na, wie ist es heute gelaufen?« »Besser, als wir eigentlich erwarten durften«, sagte sie. »Aber es drängt sich eben alles furchtbar zusammen. Ich weiß wirklich nicht, ob Sie sich noch an alles erinnern werden, wenn Sie erstmal im Einsatz sind.« Greta unterhielt sich gerade mit Denise, oder besser, Denise redete und Greta hörte zu. »Mein Stiefbruder, Lord Fowles, ist Bomberpilot«, hörte Paul sie in ihrem halbverschluckten Aristokratenakzent sagen. »Er hat jetzt eine Spezialausbildung bekommen, damit er die Invasionstruppen aus der Luft unterstützen kann.« Chancellors Miene verdüsterte sich. »Haben Sie das gehört?«, fragte er Flick. »Ja. Entweder sie saugt sich das alles aus den Fingern oder sie ist in gefährlicher Weise indiskret.« »Ich werde sie morgen einem kleinen Test unterziehen.« Paul wollte mit Felicity allein sein, so dass sie sich besser unterhalten konnten. »Kommen Sie, wir machen einen kleinen Spaziergang im Garten«, forderte er sie auf. Sie gingen hinaus. Die Luft war lau und die Dämmerung würde erst in etwa einer Stunde in die Nacht übergehen. Maud und Diana saßen auf einer Bank unter einer Blutbuche. Maud hing geradezu an Dianas Lippen und sah sie mit schwärmerischem Blick an. »Was Diana ihr wohl erzählt?«, fragte Paul. »Maud ist ja ganz fasziniert.« »Diana hat schon einiges erlebt und ist weit gereist. Sie erzählt ihr von Modenschauen, Bällen, Kreuzfahrtschiffen und so weiter. Das gefällt Maud.« Der Garten ging allmählich in den angrenzenden Wald über. Unter dem Laubdach der Bäume war es schon wesentlich düsterer. Paul geriet in eine sehr romantische Stimmung. Am liebsten hätte er Felicity Clairet geküsst. Aber sie trug einen Ehering. Plötzlich hörte er ein leises Stöhnen. Er runzelte die Stirn, sah in die Richtung, aus der das Geräusch kam, und entdeckte Ruby Rowland mit dem Waffenausbilder Jim Cardwell. Ruby lehnte mit dem Rücken an einem Baum und Jim umarmte sie. Nein, sie umarmten sich nicht nur. Jims Hände wühlten in Rubys Bluse. Ihr Rock war bis zur Taille hochgeschoben, die Bewegungen der beiden ließen keinen Zweifel mehr offen. Paul streifte Flick mit einem Seitenblick. Sie hatte dasselbe gesehen wie er, starrte einen Augenblick auf die Szenerie, dann wandte sie sich rasch ab. Paul tat es ihr nach und beide gingen so leise, wie sie konnten, den gleichen Weg zurück, auf dem sie gekommen waren. Sie erreichten den Waldrand. Maud und Diana waren verschwunden, die Bank unter der Blutbuche frei. »Setzen wir uns doch für einen Augenblick«, sagte Paul. Flick folgte seinem Vorschlag wortlos. Er setzte sich ein wenig schräg auf die Bank, so dass er Flick beobachten konnte. Sie ertrug seinen forschenden Blick ohne Kommentar, wirkte aber sehr nachdenklich. Er nahm ihre Hand und streichelte ihre Finger. »Ich weiß, dass es sich nicht gehört«, sagte er. »Aber ich möchte dich unglaublich gern küssen.« Sie sagte nichts, sondern sah ihn nach wie vor unverwandt an. Er interpretierte ihr Schweigen als Zustimmung und küsste sie. Ihr Mund war weich und feucht. Zu seiner Überraschung teilten sich ihre Lippen und er spürte ihre Zungenspitze. Er öffnete den Mund, nahm sie in die Arme und zog sie an sich. Doch Flick entzog sich ihm und stand auf. »Genug«, sagte sie und wandte sich ab und ging auf das Haus zu. Im letzten Licht des Abends sah er ihr nach.
Auf einmal schien es ihm auf der ganzen Welt nichts Begehrenswerteres zu geben als ihren kleinen, hübschen Körper. Paul ging zu Bett, konnte aber nicht einschlafen. Er war zu erregt und zu glücklich. Immer wieder musste er an den Kuss denken. Ein paar Minuten nach Mitternacht stand Paul auf, schlich den Flur entlang bis zu Flicks Zimmertür, klopfte vorsichtig an und ging hinein. »Hallo«, sagte sie leise. Sie lag auf dem Rücken in ihrem Einzelbett, den Kopf von ein oder zwei Kissen gestützt. Die Vorhänge waren zurückgezogen und das Mondlicht schien durch das kleine Fenster. Paul kniete neben dem Bett nieder. »Die Antwort heißt Nein«, sagte Flick. Er beugte sich über sie, um sie zu küssen, doch sie wandte den Kopf ab. »Nur einen Kuss. Wenn ich dich küsse, bin ich verloren.« Das gefiel ihm. Er küsste ihr Haar, ihre Stirn und ihre Wange, doch sie wandte ihm ihr Gesicht nicht zu. Er küsste ihre Schulter durch den Baumwollstoff ihres Nachthemdes und streifte ihre Brust mit seinen Lippen. »Du willst es«, sagte er. »Raus«, befahl sie. Im Licht des Mondes betrachtete er ihr schönes Gesicht. Ihr Ausdruck verriet Entschlossenheit. Obwohl er sie kaum kannte, wusste er, dass er sich über ihren Willen nicht hinwegsetzen durfte. Widerstrebend stand er auf und verließ das Zimmer.
Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 4.